Heute Morgen im Gottesdienst geht es um Lust und um Frust. Das erleben wir ja immer wieder in unserem Alltag. Zwei Sterne wollten zur Weihnachtszeit groß rauskommen. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran. Der Stern von Mercedes und der von Bethlehem. Der eine Stern wird auf der Weltöffentlichkeit vorgestellt, angestrahlt von grellen Scheinwerfern. Das Seidentuch, das die A-Klasse bis zum Schluss bedeckt, wird langsam gelüftet, alle klatschen, es gibt Sekt, kurzberockte Models und Herren in schwarzen Anzügen lächeln. Der andere Stern wird in einem Stall präsentiert, im Hinterhof der Weltgeschichte, im letzten Winkel der Menschheit. Kein Tuch lüftet das Geheimnis, sondern das Geheimnis wird in ein Tuch gewickelt, in Windeln. Keiner klatscht. Langbärtige und hartgesottene Hirten fürchten sich, so unheimlich, so unwirklich kommt ihnen das vor. Später stellt sich heraus, der Stern der A-Klasse musste vor einem Elch kapitulieren. In der Bibel stellt sich später heraus, der Stern von Bethlehem kapitulierte nicht mal vor dem Tod. Das ist ein kapitaler Unterschied. Nur der, der wirklich groß ist, kann es sich leisten, so klein herzukommen, so klein rauszukommen in Jesus in Bethlehem. Nur der, der wirklich groß ist, kann es sich leisten, selbst zu sterben für andere am Kreuz von Golgatha. Typisch Gott. Er passt einfach nicht in unsere Spielregeln, aber er bietet uns Lebensregeln, die vor dem Ende nicht kapitulieren. Er nimmt uns mit in seine Ewigkeit, die schon heute beginnt. Er nimmt die mit, die seiner Liebe heute glauben wollen. Weihnachten, Advent ist nur der Anfang. Und Karfreitag ist nicht das Ende. Aber an beiden Eckpunkten wird deutlich, Gott wird klein, unscheinbar. Verletzlich. Es scheint eines seiner Prinzipien zu sein, Gott liebt und achtet das Schwache, das Geringe. Es geht heute um Lust und Frust des Christseins. Ich habe ein Experiment mit Ihnen vor. Ich habe die Weihnachtsgeschichte kombiniert mit einer anderen Geschichte aus der Bibel. Mal sehen, ob Sie das rausbekommen. Und die Leute waren innerlich hungrig nach einer Orientierung, nach einem Vorbild, nach einem persönlichen Führer, nach einem König. Und Gott fragte, was habt ihr? Oder besser, wen habt ihr? Und sie schauten nach in der Krippe und antworteten, nur ein Kind, ein Säugling. Aber wie soll der Orientierung sein für die vielen, die sich innigst sehnen nach einem, der die Richtung angibt, der Halt gibt in guten wie in schlechten Tagen? Dann nahm Gott den Säugling Jesus, segnete ihn und gab ihn den Menschen zurück. Und siehe da, es wurden alle satt, es bekamen alle Antwort und Orientierung und Liebe und Barmherzigkeit. Sogar mehr, als sie verstanden und vielleicht auch verkraften konnten. Das war die Einheitsübersetzung von mir. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Text bekannt vorkam. Ich komme nachher darauf zurück. Der große Gott des Universums, der Chef des Universums, der Ursprung der bekannten und unbekannten Galaxien, der in der dritten, vierten, fünften, was immer für Dimensionen existiert, liebt das Kleine, achtet das Geringe, das Unscheinbare. Je mehr Selbstbewusstsein jemand hat, und wer hat mehr Selbstbewusstsein als Gott? Je mehr Selbstbewusstsein jemand hat, desto eher kann er es sich leisten, das Kleine und Schwache zu achten. Er hat es nicht immer nötig, groß zu tun und groß zu machen. Gott ist auch im kleinsten Staubkorn ganz groß. Wir können Gott nicht verstehen. Er passt einfach nicht in unsere Gehirnmasse hinein. Aber er bleibt nicht unbegreifbar. In der Krippe von Bethlehem kommt Gott uns in Jesus greifbar nah. Bis zum Kreuz bleibt er greifbar und entzieht sich nicht der Festnahme mit einem Spiralnebel. Für ihn eine Kleinigkeit. Wenn du einem Kind ein Geschenk hinhältst und es immer wieder wegziehst, verliert das Kind die Lust an dem Geschenk. Wenn ich das Geschenk nur in Gedanken bekomme, nicht anfassen darf, es mir nur vorstellen darf, das ist frustrierend, das macht keinen Spaß, das findet kein Kind lustig. Da vergeht einem die Lust, da steigt der Frust hoch. Gott entzieht sich uns nicht, er steigt herab, er kündigt sich an, er wird Mensch, er kommt in unseren Frust, nimmt teil an unserer Lust. Und wissen Sie warum? Weil wir Gott eigentlich nicht anders verstehen können. Stellen Sie sich vor, 20.000 Ameisen, die auf dem Bach zulaufen. Und jetzt kommt der Oberförster und sieht meine guten Ameisen. Wenn die am Bach gelandet sind, sind die weg vom Fenster. Und der Oberförster nimmt seinen Fuß, stellt die vor die erste Ameise, um die Ameisen zu behindern und abzulenken. Aber Ameise versteht nicht, was Fuß ist, klettert weiter. Und der Oberförster nimmt einen Stein, stellt ihn davor und sie verstehen auch nicht, was Stein ist. Was macht der Oberförster? Er wird Ameise, geht zur ersten Ameise und sagt, sag mal, seid ihr blöd? Wenn ihr ein bisschen weiter lauft, seid ihr weg vom Fenster. Da kommt ein Bach und dann sagt die Ameise, woher weißt du das? Sagt, ja, ich bin der Oberförster. Sagt, du bist doch kein Oberförster, du bist eine Ameise wie du und ich. Sagt, nein, ich bin eigentlich, aber ihr könnt mich ja nicht verstehen als Oberförster, deshalb bin ich Ameise geworden. Habt ihr nicht den Fuß gesehen, den Stein, den ich euch in den Weg gelegt habe? Und da sagt die Ameise, willst du uns behindern? Sagt, nein, ich will euch retten. Sagt, ach, das heißt jetzt retten, wenn man Steine im Weg legt. In der Bibel wird beschrieben, das war die Kurzfassung des Alten und Neuen Testamentes. In der Bibel wird beschrieben, dass Gott Mensch wurde, Ameise. Aus Gottes Sicht sind wir Ameisen. Wir können Gott nicht verstehen. Er hat sich auf unsere Stufe gestellt. Gottes Menschwerdung hatte nur das eine Ziel, uns vom Tod zu retten. Alle Behinderungen Gottes, die Sinnflut, andere Behinderungen, waren nicht Behinderungen, um uns zu ärgern, sondern um uns wach zu machen, vor dem Tod zu retten, vor dem ewigen Untergang, dem Frusterlebnis, wo keiner mehr lacht. Gott wird Mensch, Gott transformiert sich, Gott entäußert sich, Gott war außer sich, dass wir ihn einfach nicht verstehen. Und deshalb musste er sich entäußern und Mensch werden, wie wir das in manchen Weihnachtsliedern singen. Gott outet sich. An Weihnachten und zu Ostern wird uns ganz massiv, ganz brutal aufgezeigt, mein erster Gedanke, Gott ist ein heruntergekommener Gott in Jesus Christus. Am Kreuz sah Jesus heruntergekommen aus, dreckig, blutig, seine Kleider waren zerrissen. Frust für seine Jünger und für Jesus. Und zu Weihnachten können wir lesen, Gott ist in Jesus heruntergekommen. Er steigt herab in unsere Niederungen, in unseren Alltag. Lust für uns, endlich von Angesicht zu Angesicht Gott schauen und Gott spüren zu können. Gott steigt herab in unseren Alltag. Gott will ein alltäglicher Gott sein. Er will in unserem Alltag vorkommen, da wo uns der Schuh drückt, da wo wir frustriert und enttäuscht sind, wo wir nicht mehr weiter wissen. Jesus hat Hunger. Alle wollen sie satt werden. Jeder hat Hunger. Alle wollen sie satt werden. Jeder stellt Ansprüche. Jeder will etwas von uns. Bis vor kurzem noch Theo Weigel. Er wollte unser Geld. Ab jetzt will Hans Eichel unser Geld. Jeder möchte was von uns. Jeder fordert etwas von uns. Mein Partner, unsere Kinder, mein Chef, die Prägung meiner Kindheit, mein Gewissen, die Nachbarn, die Hausbewohner, der Zeitgeist. Jesus will nichts von uns, was wir zu leisten hätten. Jesus möchte uns etwas abnehmen, unsere Schuld, unsere Last, unsere Verkrampfungen, unseren Frust. Er möchte, dass wir wieder aufatmen, dass wir nicht nur hechelnd durch das Leben gehen. Er freut sich über die, die mit leeren Händen vor ihm stehen und sagen, ich kann dir nichts bringen. Absolut. Das fällt uns schwer. Wir sind so geprägt, dass wir etwas bringen wollen, zu bringen haben. Wenn ich Geld verschenke in meinen Straßenaktionen, ich werde heute Nachmittag darüber erzählen, merke ich immer wieder, wie schwer es den Leuten fällt, Geld anzunehmen. Die sagen, ich habe das nicht nötig. Klar, wir haben es nicht nötig. Wir haben es sehr schwer, uns beschenken zu lassen. Gott freut sich über die, die nichts zu bringen haben, die mit leeren Taschen, mit einem leeren Kopf, mit einem leeren Herzen vor ihm stehen. Die kann und die will er füllen. Wenn wir mit vollen Händen zu Jesus kommen, packt er nicht noch obendrauf seine Geschenke. Manchmal machen wir so ein Krippenspiel in unserer Gemeinde, wo die Krippe zu sehen ist oder eigentlich nicht zu sehen ist. Die ist voller Geschenke verpackt und das Kind ist am Ersticken. vor lauter Geschenke. Manchmal stehe ich auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Schild, da steht drauf, übrigens, falls Sie es vergessen hatten, es ging um Jesus. Und bei uns im Dorf, an meiner Hauswand, wir haben so ein altes Fachwerkhaus, ist eine riesige Leuchtschrift, habe ich anbringen lassen, da steht in so Schriftbuchstaben Jesus ganz groß. Weil die Leute, die mit Glaube, mit Kirche, mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, die sind die Ersten, die die Lichter im Fenster anhaben. Und da denke ich, was hat das Licht denn eigentlich für eine Bedeutung, für ein Symbol? Doch darauf hinzuweisen, dass Jesus gekommen ist, Jesus kommen wollte, in unseren Alltag Licht bringen wollte. Und darauf habe ich dann hingewiesen, indem ich ganz groß Jesus in so einer Leuchtschrift angebracht habe. Jesus will in unserem Alltag vorkommen, im wahrsten Sinne des Wortes vorkommen. Ich weiß nicht, ob Sie den Witz kennen, in der Schule wird gefragt, welches Tier kommt in Deutschland nicht vor? Und da sagt das kleine Fritzchen, unser Dackel. Und sagte, wie denn? Sagte, ja, wenn der unterm Sofa ist, der kommt nicht vor. Jesus will vorkommen. Er möchte ans Licht kommen, ins Licht kommen. Kein Schattendasein führen. Er möchte in unserem Alltag. Er will benutzt und gebraucht werden. Jesus ist ein Gebrauchsgegenstand, kein Museumsstück. Es gibt einen Tourist, der kommt nach Bayern in eine sehr schöne alte katholische Kirche. Und dann sagt er, Sie haben aber auch eine schöne Kirche. Dann sagt der Küster, ja, mir schonet's aber auch. Jesus will nicht geschont werden. Wie ein Anzug, der vielleicht nur sonntags oder zu bestimmten Feierlichkeiten rausgeholt wird. Jesus möchte gern Blaumann sein, für unseren Alltag, im Alltag. Vielleicht kommt da unser Frust im Christsein her, dass Jesus nur in unserem Kopf anwesend ist. Er ist unser Kulturgut, wir pflegen Religiosität. Das ist wie ein Museum, das immer mal wieder interessant ist, besucht zu werden. Viele Christen sind frustriert, weil sie Christsein nach Vorschrift leben. Vielleicht haben Sie schon gehört von den Flugangestellten am Flughafen. Wenn die Dienst nach Vorschrift machen, die Fluglotsen leben, legen die alles lahm. Die machen nichts falsch, die machen alles richtig. Wenn wir Christsein führen nach Vorschrift, legen wir alles lahm. Und der Christsein wird lahmgelegt, weil wir oft Dienst nach Vorschrift, Glauben nach Vorschrift leben. Wir machen nichts falsch, wir achten auf die reine Lehre und erreichen Sterilität. Die Pharisäer lebten Glauben nach Vorschrift und genau das hat Jesus immer wieder hinterfragt. Sie glaubten an Gott, aber sie lebten nicht aus Gott. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Jesus möchte in unserem Alltag vorkommen. Da entscheidet sich doch, ob das, was ich glaube, auch wirksam ist, ob es Auswirkungen hat, ob es Wirkung zeigt. Mein frommer Aufkleber am Auto, der nützt nichts. Meine frommen Bücher im Schrank, meine Sprüche am Sonntag, Predigten, wie ich sie jetzt führe, das ist doch verhältnismäßig leicht, wenn man das so ein bisschen gewohnt ist. Aber auf der Autobahn, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, da kommt es doch drauf an. Wie ich zu Hause meiner Frau, meinen Kindern begegne. Es ist doch ein himmelweiter Unterschied, ob mein Glaube nur ein Fürwahrhalten von Regeln und philosophisch-spirituellen Gedankenspielen ist oder ein Ich gehe davon aus, Pünktchen, Pünktchen, und deshalb gehe ich jetzt ganz konkrete Schritte. Der Glaube, dass ein Fallschirm auch aufgeht, wenn er richtig zusammengelegt ist und ich alle Vorschriften eingehalten habe, ist doch simpel, oder? Aber der Glaube, den die Bibel meint, bedeutet, wenn ich den Fallschirm zusammenlege und alle Vorschriften beachte, wird der Fallschirm aufgehen und deshalb, und darauf kommt es an, deshalb springe ich ab. Auf das Abspringen kommt es an. Das hat was mit meinem Leben zu tun, mit meinem Handeln. Das spielt sich nicht nur in meinem Kopf ab. Ich gehe davon aus, ich glaube und deshalb, oder aufgrund meines Glaubens, gehe ich los, lasse ich los, gehe ich erste Schritte im Vertrauen auf Gott. Haben wir Angst vor dem Versagen, vor dem geistlichen Versagen? Wir sind nirgends so gut aufgehoben mit all unserem Frust, unseren Fehlern wie bei Gott. Endlich jemand, bei dem ich versagen darf, ohne Angst haben zu müssen, anschließend weniger geliebt zu werden. Lust und Frust im Christsein, im Vertrauen, in Krisen oder auch im Geringen. Den Predigtext habe ich vorhin schon in einer abgewandelten Form vorgetragen. Ich möchte im Originaltext nochmal vorlesen. Matthäus 14, Vers 13 bis 21. Es hat etwas mit Kleinigkeiten zu tun, mit den Auswirkungen des Glaubens, mit Lust und Frust und mit dem Danken. Als Jesus dies hörte, fuhr er mit einem Boot in eine entlegene Gegend. Er wollte allein sein, aber die Leute merkten, wohin er gehen wollte und folgten ihm in Scharen von überall her auf dem Landweg. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend ist einsam. Schick doch die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihm doch zu essen. Wir haben ja nur 5 Brote und 2 Fische, meinten seine Jünger. Dann bringt sie her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich im Gras zu lagern. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Jeder aß sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch 12 Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Vor dem Speisungswunder wird beschrieben, wie Jesus Sonntagsreden hält, über das Gleichnis vom Sämann, über den Weizen, Unkraut, das Doppelgleichnis vom Schatz und der Perle, vom Fischernetz. Und anschließend geht er in die Synagoge und lehrt andere. Matthäus 13, 53. Nachdem Jesus diese Gleichnisse erzählt hatte, verließ er die Gegend und ging in seine Heimatstadt. Dort lehrte er in der Synagoge und alle, die ihm hörten, waren sehr verwundert. Alle sind beeindruckt und hören Jesus gebannt zu. Aber auch bei Jesus gilt, nach getaner Arbeit ist Ruhe angesagt, auftanken, den Akku aufladen. Das hat er sicher von seinem Vater gelernt. 1. Mose 2, Vers 2 können wir lesen, Gott brachte sein Werk, das er geschaffen hatte, mit dem 7. Tag zur Vollendung und ruhte am 7. Tag von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Ein kleiner Tipp, was den 7. Tag anbetrifft, Sie merken ja, dass die Sonntage bei uns in Deutschland immer mehr angegriffen werden. Wer vielleicht mal so, wer nicht heute Nachmittag in mein Seminar kommt, wäre doch mal eine Aktion als Ihrer Kirchengemeinde, einfach mal vor Karstadt und C&A eine Sitzblockade zu machen. Ja? Und zum Thema Sonntag zu diskutieren. Am Sonntag, wenn am Sonntag solche Läden auf sind. Einfach mal mit den Passanten zu diskutieren, was der Sonntag eigentlich für einen Sinn hat. Oder lassen wir uns alles gefallen? Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen Ruhe. Nicht das Geld ist im Mittelpunkt. Aber bei Jesus, auch bei Jesus, selbst bei Jesus. Jesus braucht Ruhe nach getaner Arbeit. Wenn er sie braucht, wie viel mehr brauchen wir sie dann? Als die Volksmenge das vernahm, nämlich, dass Jesus sich in die Einsamkeit in einen Wüstenstrich zurückgezogen hatte, folgten sie ihm nach aus den Seestädten auf dem Fußweg. Die Ankunft Jesus, wenn Jesus angekündigt wird, kommen viele Menschen. Auch ohne Kommunikationsmittel sprechen sich wichtige Informationen in Windeseile herum. In der DDR früher nannte man das Buschfunk. Da gab es keine Handzettel, wenn Kirchenkonzerte stattfanden. Das war Mund-zu-Mund-Propaganda. Und überall in jeder Seestadt, wo diese Neugierigen durchzogen, entstand ein Fragen und Antworten. Wenn der Messias so nah ist, wollen ihn alle sehen. Und von Ort zu Ort verstärkte sich der Trupp der Neugierigen, der Gaffer, der Wanderer, Verfolger, der Kranken und der Müden. Was hat Jesus gedacht, als er die Menge sah? Er wollte doch Stille und Einsamkeit in der Wüste. Er wollte mit sich und Gott alleine sein. Hätte er nicht ein Recht darauf gehabt, die Menge zurückzuweisen? Wenn einer sich hätte wegbeamen können, dann er. Aber er blieb. Er blieb. Jesus lässt sich nicht von dem Frust bestimmen. Ich will allein sein, jetzt kommen die wieder hinter mir her. Haut ab, er lässt sich nicht vom Frust bestimmen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott lässt sich nicht vom Frust bestimmen. Er tut das, was sinnvoll, was richtig ist. Und scheinbar entscheidet sich Jesus hier bei der Volksmenge gegen sein Stillebedürfnis. Obwohl die Volksmenge sein Programm total umstößt, bleibt Jesus ruhig und geht auf die Menschen ein, auf ihre Bedürfnisse. Er reagiert nicht genervt, er hält ihnen keinen Vortrag, wie wichtig Wüstenerfahrungen sind. Er begegnet der Menge in Liebe, er ist gerührt. Und er sieht in der Menge eine riesengroße Herde ohne Hirten. Das können wir in einer anderen Parallelstelle in der Bibel nachlesen. Jesus empfand tiefes Mitleid. Und jetzt zeigt sich, dass er nicht nur predigen kann, er kann nicht nur mit Gleichnissen und Parabeln spielen wie mit Jonglierbällen, über das Leben philosophieren. Jesus wird handgreiflich. Er legt Hand an, da wo es notwendig ist, da wo es die Not wendet. Jetzt kommt Jesus wieder dem Menschen greifbar nahe. Obwohl sein vorrangiges Ziel ist, zerbrochene Herzen zu heilen, wieder mit Gott im Einklang zu bringen, denkt Jesus immer daran, Menschen ganzheitlich gesund zu machen, satt zu machen. Später am Abend geht ein Brummeln durch die Menge, das Magenknurren wird lauter und lauter, der Frust macht sich breit, vor blinder Begeisterung hat man vergessen vorzusorgen. Das scheint den Zuhörern Jesu aber gar nichts auszumachen. Sie haben Lust, ihm zuzuhören, sie hängen an seinen Lippen, sie sind gespannt. Den Ausführungen Jesus hören sie gebannt zu. Sie sind gebannt, wie Jesus Kranke heilt, Menschen Hoffnung gibt. Den Jüngern waren die Gedanken von Jesus nicht neu. Die haben sich so an seine Wunder und seine anschließenden Berichte und Ausführungen gewöhnt, dass sie das nicht blind macht vor der Realität. Sie werden ungeduldig, drängen Jesus zum Aufbruch und zum Abbruch. Mein zweiter Gedanke, haben wir uns, wie die Jünger, schon so an Gottes Liebe gewöhnt, dass sie uns nicht mehr umhaut, uns zum Staunen bringt, wenn wir die Bibel aufschlagen und von Gottes unendlicher Liebe hören oder in Predigten von Gottes Geduld, Freundlichkeit, staunen wir noch über Gottes Wunder? Wundern wir uns noch über Gottes Wunder? Über Gottes unlogische Liebe, die uns gerade dann noch liebt, wenn wir keinen Grund mehr geben, geliebt zu werden? Hören wir mit Lust und Freude zu, wenn Gottes Güte in allen möglichen Facetten beschrieben wird, gesungen wird, getanzt wird, vorgetragen wird? Wir stehen doch nicht mehr mit offenem Mund vor Jesus und unser Mund ist doch schon längst zu. Wenn hier der Pfarrer predigt, dann stehen wir doch nicht da und denken, oh, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja toll und das betrifft mich, das kann doch nicht wahr sein. Macht das einer von uns? Mache ich das, wenn ich da sitzen würde? Wir haben uns doch schon so dran gewöhnt, wir lassen uns doch wieder beeinflussen von unseren Sorgen, von dem Ärger, unserem Versagen und den Problemen. Die Jünger Jesu unterbrechen ihn und geben Jesus Verhaltensmaßnahmen. Entlasse die Leute, dass sie sich Essen kaufen können. Die Jünger fühlen sich plötzlich für die anderen verantwortlich. Hat Jesus vor lauter Begeisterung nicht daran gedacht? An die 5000 Menschen mit Kindern und Frauen? Natürlich nicht. Wer Herr von Raum und Zeit ist, lässt sich doch nicht irritieren von 5000 Männern und ebenso viel Frauen und Kindern, die Hunger haben. Sie sind bei Jesus zu Gast und Jesus als guter Gastgeber denkt natürlich auch an das leibliche Wohl. Das hat er öfters bewiesen. Vorhin habe ich schon erzählt, dass Jesus im Alltag vorkommen möchte. Er möchte da, wo uns der Schuh drückt, vorkommen. Auch hier wirkt Jesus wieder ganzheitlich. Essen, Trinken, Feiern, die Suche nach dem Sinn des Lebens, Gesundheit, das gehört bei ihm zusammen. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn zurückkam, hat Jesus ihn nicht zugetextet, hat ihm keine Andacht, keine Predigt gehalten, hat mit ihm gefeiert, getanzt. Die Jünger unterbrechen Jesus und geben ihm Verhaltensmaßnahmen. Entlasse die Leute, dass sie sich was zu essen kaufen können. Den Jüngern wird's mulmig, gleich wird's peinlich, weil sie wissen, von Sprüchen, auch von Sprüchen, die Jesus macht, wird man allein nicht satt. Komisch. Sie haben doch erlebt, kurz vorher haben sie erlebt, wie Jesus Wunder getan hat. Und ein paar Tage später haben sie alles schon wieder vergessen. Unglaube und Frust zieht ein. Sie kommen zu Jesus und sagen ihm, was er machen soll. Sie belehren ihn, den Rabbi, den Lehrer, irgendwie komisch. Ein Lehrer wird von den Schülern belehrt, das ist ein Witz in der Wüste. Doch Jesus dreht den Spieß um, den Witz. Die Leute brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Jesus, du machst Witze, wir haben nichts. Wie viel bekommt ihr denn zusammen an Fischbrötchen? Sie lügen sich nichts in die Tasche. Sie machen nicht mehr aus dem, was sie haben. Sie machen nicht mehr aus dem, was sie haben. Mickrige 5 Brote und 2 Fische konnten sie mit Achen und Krachen auftreiben. Vielleicht waren da ein paar so Beamte dabei, die denken ja immer an alles, an alle Notfälle. Die haben immer einen Bindfaden und ein Taschenmesser, eine Lupe und Streichhölzer in der Tasche. In diesem Fall ein Esspaket, ausreichend Verpflegung für eine Person. Ohnmächtig stehen die Jünger mit ein paar Fischbrötchen vor Jesus. Und Jesus zeigt jetzt, wie aus ihrer Ohnmacht durch die Macht Gottes ein Wunder geschieht. Vers 18. Er sprach zu ihnen, bringt sie mir her. Und jetzt zeigen sich die Jünger von ihrer besseren Seite. Sie diskutieren nicht mit Jesus, dass die Mühe sich gar nicht lohnt, die paar Fische und Brote herzubringen. Nein, sie stehen vor Jesus und bringen die Sparmahlzeit zu Jesus und überlassen ihm die Sache. Schließlich hat er ihnen die Sache ja auch eingebrockt. Jetzt kann er sie auch auslöffeln. Er hätte sich ja der Menge nicht stellen müssen. Er hätte sich ja entziehen können. Vers 19. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, bat Gott um ein Wunder, dass er doch bitte das Brot und den Fisch vermehrte. Steht so nicht in der Bibel. Es steht, er nahm die 5 Brote, die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, dankte, brach das Brot und gab es den Jüngern. Und die Jünger bekamen einen Lachkrampf. Nein. Und die Jünger gaben es dem Volk. Die Jünger versetzen sich mich in der Geschichte in ein Wechselbad der Gefühle. Eben noch Angst, dass die Leute vor Hunger umkommen, kein Vertrauen in Jesus, dass er die Lage schon in der Hand hat. Ein paar Momente später stehen sie auf, gehen einfach los auf seine Anweisung hin und verteilen das, was kaum noch zu verteilen war. Aber wichtiger als das, was die Jünger hier tun, scheint mir das zu sein, was Jesus hier tut. Mein dritter Gedanke. Jesus lehrt uns eine wichtige geistliche Lebensregel, fast in einem Nebensatz bemerkt. Blickte auf zum Himmel, dankte für das bisschen bei der Menge und dem paar Schnittchen lohnt sich ja kein Biss, höchstens ein bisschen. Er dankte für das bisschen, für das Mickrige, für das, was man gar nicht ernst nehmen kann. Dafür dankte er, für das Unscheinbare, für das Unmögliche, für das Wenige, für das Kleine. Dafür dankte er. Dankst du, danke ich. Für das bisschen in unserem Leben, für das Mickrige? Dankst du für das, was man gar nicht ernst nehmen kann? Für die paar geistlichen oder charakterlichen Brotkrumen, wo keiner von satt wird? Dankst du für das Unscheinbare in deinem Leben, für das Unmögliche, für das Wenige, für das Kleine? Von Jesus können wir viel lernen. Mein vierter und letzter Gedanke. Er blickte auf zum Himmel und dankte. Er blickte nicht hinunter zu den Begrenzungen. Er orientierte sich an seinem Vater, nicht an den 5 Broten und an den 2 Fischen. Er ließ sich nicht irritieren, nicht ablenken und nicht beeinflussen von dem Mangel und dem Frust. Er blickte auf zum Himmel. Und wo blicken wir hin? Wir blicken doch oft wie ein Kaninchen vor der Schlange auf unsere Schwachheit statt auf seine Stärke. Auf unsere Unmöglichkeiten statt auf seine Möglichkeiten. Auf unser Versagen statt auf seine Barmherzigkeit und den Neuanfang, auf unsere Ohnmacht statt auf seine Macht. Wohin blicken wir? Was und von wem lassen wir uns bestimmen? Ich bin von meiner Mutter früher als Kind missbraucht worden, schlimm missbraucht worden und habe sehr viel Verletzungen erlebt in meiner Kindheit. Und es hat etwa 8 Jahre als Christ gebraucht, bis ich meiner Mutter vergeben konnte. Das habe ich vor einiger Zeit so Rechtsradikalen in Leipzig erzählt. Dann mit denen habe ich auf der Straße diskutiert. Und dann haben die gesagt, das hätten wir nie gekonnt. Den hätten wir eine reingehauen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, nein, dass ich meiner Mutter vergeben konnte, das war auch nicht mein Verdienst. Ich konnte das nicht. Wenn ich auf mich gucke, auf meine Unmöglichkeiten, ich hätte nie die Kraft gehabt, die Geduld, die Barmherzigkeit meiner Mutter zu vergeben. Aber Gott hat an mir gearbeitet. Ich habe dann den Leuten gesagt, das ist wie eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe leuchtet aus sich heraus nicht. Die leuchtet nur, wenn Batterien drin sind. Aus dir heraus, aus mir heraus können wir nicht leuchten. Alles, was wir an Liebe noch haben, sind vielleicht Restbestände aus dem Paradies. Aber das reicht nicht aus, hier in dieser Gesellschaft Liebe zu üben. Wir brauchen immer wieder neu die Energie Gottes. Sie befähigt uns zu lieben, nicht wir aus uns heraus. Wohin blicken wir? Von wem lassen wir unsere Stimmung bestimmen, unsere Gefühle, unser Leben? Vom Wetter? Von den Aktienkursen? Von unseren Eltern, von unseren Kindern, vom Fernsehprogramm oder von Gottes Gegenwart? Von Jesus können wir wirklich viel lernen. Dass Jesus für das Geringe achtet, scheint die Jünger so irritiert zu haben oder positiv ausgedrückt beeindruckt zu haben, dass sie ohne Rückfragen, ohne sich verwirrt anzuschauen, losgehen auf sein Geheiß, und die Nahrungsmittel verteilen. Und in der Not halten sich ja viele am letzten Strohhalm fest. Jesus zeigt einen Ausweg, mehr noch. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Von wem lassen wir uns bestimmen? Von der Angst, von dem Frust, unseren Sackgassen, oder von dem, der sagt, ich bin der Weg, nicht deine Liebe? Gehen wir unseren Weg, stehen wir auf unserer Eisscholle oder gehen wir auf seinen Weg, stehen wir auf seinem Fundament seiner Liebe? Glauben wir den Lügen des Teufels? Ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Glauben wir den Lügen des Teufels oder diesem Jesus Christus? Glauben wir den Lügen des Teufels, der uns immer wieder einredet? Ach, lass doch, hör doch auf, fang doch gar nicht, gib doch auf, ist doch zwecklos, die paar Schnittchen für die vielen Leute. Bleiben wir resigniert und frustriert sitzen? Glauben wir diesen Lügen oder der Person, die sagt, ich bin die Wahrheit, ich autorisiere und befähige dich? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Versetzen wir uns den Todesstoß mit Bemerkung, ich gib's auf, es hat doch keinen Zweck? Oder lassen wir uns neu anfachen, ermutigen und herausfordern, motivieren von dem, der sagt, ich bin das Leben, ich führe zum Leben? Jesus kommt im Advent, um uns zum Leben zu führen. Jesus kommt nicht in den Advent, um ein schönes Gefühl zu produzieren. Jesus möchte im Advent kommen, um bei uns zu bleiben, in unserem Alltag. Das richtige Leben fängt im Januar an oder ab dem 26. Dezember, wenn die Weihnachtstage rum sind. Ich fasse zusammen, 4 Punkte. Gott ist ein heruntergekommener Gott. Er will in unserem Alltag, in unserem Frustvorkommen nicht geschont werden. Er ist sich nicht zu schade für Dreck und Versagen. 2. Punkt. Wundern wir uns noch über die Wunder Gottes? Staunen wir noch über seine Liebe? Können wir uns noch begeistern lassen von ihm? Oder leben wir unser Christsein nach Vorschrift, nach Tradition? Gehört es zu unserem Kulturgut? 3. Punkt. Danken wir für das Unscheinbare, für das Geringe in unserem Leben? Haben wir eine grundsätzliche Haltung der Dankbarkeit oder sind wir mehr am Klagen und Beklagen? Und 4. An wem orientieren wir uns? An unserer Schwachheit, Ohnmacht oder an seinen Möglichkeiten? Wohin schauen wir? Auf uns, nach unten oder zu ihm, nach oben? Die Bibelstelle nochmal kombiniert mit der Weihnachtsgeschichte. Und die Leute waren innerlich hungrig nach einer Orientierung, nach einem Vorbild, nach einem persönlichen Führer, nach einem König. Und Gott fragte, was habt ihr? Oder besser, wen habt ihr? Und sie schauten nach in der Krippe und antworteten, nur ein Kind, nur ein Säugling. Aber wie soll der Orientierung sein für die vielen, die sich innig sehen nach einem, der die Richtung angibt, der Halt gibt in guten wie in schlechten Tagen? Dann nahm Gott den Säugling Jesus, segnete ihn und gab ihn den Menschen zurück. Und siehe da, es wurden alle satt, es bekamen alle Antwort und Orientierung und Liebe und Barmherzigkeit, sogar mehr, als sie verstanden und vielleicht auch verkraften konnten. Amen.